die Presse.
Es ist erst der 22. Jänner und doch hat man das Gefühl, es ist schon ein ganzes Jahr vergangen. So viel ist in diesem Monat passiert. Die Europäische Union befindet sich wieder mitten in einem Zollstreit mit den USA. Eigentlich hatte man vergangenen Juli gedacht, diesen für längere Zeit geklärt zu haben. Ausgelöst wurde er wieder einmal durch Donald Trump, diesmal wegen seiner Grönland-Ansprüche. Die Entscheidung zum Mercosur-Abkommen wurde indessen in dieser Woche wieder einmal verzögert. Und in Österreich wird über eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Rückkehr der kalten Progression debattiert. Die Wirtschaftslage ist also global wie national äußerst volatil. Und das alles sind Themen, die ich heute mit meinem Gast Gabriel Felbermayr besprechen möchte. Er ist Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts, kurz WIFO, und er ärgert sich über die Idee, die kalte Progression wieder einzuführen und die Mercosur-Verzögerung. Außerdem sagt er, wieso es im Zollstreit mit den USA wichtig ist, die Bazooka bei den Verhandlungen mit Trump zumindest auf den Tisch zu legen.
Wir müssen stärker in Europa in die Lage kommen, dass wir bei Verhandlungen nicht als Bittsteller auftreten, sondern dass wir sagen können, okay, wir brauchen einen Deal. Wenn der nicht kommt, gibt es auch auf unserer Seite Gegenmaßnahmen.
Ich bin Anna Wallner. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Und jetzt geht's los. Herr Professor Felbermayr, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Es war so, bei der jüngsten Konjunkturprognose Mitte Dezember haben Sie gesagt, Sie sehen ein Licht am Ende des Tunnels für die österreichische Wirtschaft. Wie sehen Sie denn das heute? Ist da immer noch ein Licht?
Ja, doch, das Licht ist schon da, aber natürlich passiert dauernd irgendetwas. Potenziell vielleicht wieder eine Eskalation im Zollstreit mit den Amerikanern. Wir haben wieder neue Insolvenzmeldungen, Arbeitsmarktnachrichten, die nicht gut sind einerseits, andererseits aber wird das Licht am Ende des deutschen Tunnels ein bisschen stärker. Also da sind die jüngsten Konjunkturumfragen eher besser als erwartet. Deswegen sehe ich jetzt aktuell keinen Anlass, sozusagen das Licht irgendwie kleiner oder größer einzustellen. Aber dass das alles sehr fragil ist, ist klar. Als wir diese Metapher vom Licht am Ende des Tunnels gebracht haben, hat mir ein Freund gesagt, du, weißt du, das Licht Ende des Tunnels, das können Scheinwerfer eines entgegenkommenden Zuges sein.
Ja. Das stimmt, es ist ein gefährliches Bild.
Ja, genau, aber es passt vielleicht, weil die Risiken einfach nach wie vor auch da sind und die können diese Perspektive, die wir jetzt haben auf das laufende Jahr und auf das nächste, die vorsichtig optimistisch ist, schnell wieder trüben.
Mm. Ja, Sie haben es schon gesagt, die Perspektive ist vorsichtig optimistisch. Die österreichische Wirtschaft wächst wieder ein wenig. Die Zahlen, die erwartet werden, die Wachstumsraten liegen bei 1%. Jetzt habe ich gefunden, ein Paper von der Unternehmensberatung McKinsey, die sagen jetzt, ganz Europa droht ihrer Meinung nach ein Jahrzehnt mit konstant 1%, diesem 1% Wachstum und nicht mehr. Sehen Sie das auch so oder ist das sehr pessimistisch?
Wenn das so kommt, wäre das für Österreich sehr gut.
Ja, denn, dass wir nur 1% jedes Jahr wachsen?
Naja, also 1% ist furchtbar schlecht, aber 1%, wenn man jetzt auf die 10 Jahre schaut, das müssen wir jetzt einmal schaffen. Mhm. Also wenn ich zurückblicke auf das Jahr 2019, das noch ein Normaljahr war, dann kam Corona, Lieferketten-Thema, Teuerungskrise. Wenn wir die Zeitrechnung sozusagen mit 2019 beginnen, dann ist nach unseren Prognosen aktuell das sogenannte reale BIP pro Kopf oder der Realwert des BIPs pro Kopf, das, was an Kaufkraft in Österreich pro Einwohner erwirtschaftet wird, erst im Jahr 2030 wieder bei 100, also beim Ausgangswert. Naja, das unter 1%, wenn wir das hätten, dann wären wir mit Zinseszinsen ein bisschen bei, sagen wir mal, nicht bei 100, sondern bei 110 oder bei 111. Aber in Österreich kommen wir gerade mal auf 100 raus. Mhm. Und da darf nichts passieren. Mhm. Also deswegen, 1% klingt nach verdammt wenig, ist es auch im historischen Durchschnitt, aber das müssen wir in Österreich erst einmal schaffen.
Aber Sie haben gerade gesagt, in Österreich, wenn man jetzt aber Europa ansieht und ja auch eben ständig, wir sprechen später noch auch über die Zölle, aber wir haben ständig das Thema, Europa ist zwischen USA und China aufgerieben. Ist das für Europa auch eine gute Zahl?
Weniger natürlich. Ja. Ne? Aber ich meine, für Deutschland würde ich sagen, die sind in ziemlich ähnlicher Lage wie Österreich. 23, 24 waren Rezessionsjahre in Deutschland wie bei uns. Das Jahr 25 schlechter in Deutschland als bei uns. 26, 27 wird es ähnlich aussehen. Dort kann man genau dieselbe Analyse auch machen wie für Österreich. Und dann hat man natürlich mit Deutschland schon ein europäisches Schwergewicht. Spanien lief in den letzten Jahren deutlich besser. Das scheint sich fortzusetzen. Osteuropa auch. Ja, das wiegt das dann auf. Aber am Ende sind die 1% wahrscheinlich durchaus, wenn man von 2019 zu rechnen beginnt, für Europa in Summe realistisch. Und es ist wenig. Mhm. In den 10 Jahren davor, sagen wir mal von 2009 bis 2019, also das ist die Zeit nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise, da war mehr drin. Mhm. Und davor noch mehr. Also wir sind halt, muss man sagen, in Europa schon seit langen Jahren in einem Prozess gefangen, der jede Dekade mit geringeren sozusagen Basiswachstumsraten ausstattet als die Dekade davor. Das hat was zu tun mit der Alterung des Kontinents. Es ist ein bisschen naiv zu meinen, man kann jedes Jahr um ein paar Jahre älter werden im Durchschnitt. Also das Medianalter im Kontinent wird immer höher. Das hat Auswirkungen, nicht? Das hat Auswirkungen auf die Wachstumsrate der Erwerbsbevölkerung. Wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer im Durchschnitt immer älter werden, hat das Einfluss auf ihr unternehmerisches Handeln. Wenn die Innovatoren im Land auch älter werden, zwangsläufig, das hat alles Konsequenzen. Und außerdem, das Zweite, wenn man schon ein hohes Pro-Kopf-Einkommen hat, wie wir das Gott sei Dank immer noch in Europa haben, in Mitteleuropa, in Österreich,
besonders,
immer noch unter den Top 20 Ländern der Welt, dann ist es halt schwer, im selben Tempo zu wachsen wie Länder, die nur das halbe Pro-Kopf-Einkommen haben. Das heißt nicht, dass es nicht geht, das haben wir Beispiele, aber es ist halt viel schwieriger.
Naja, und ein dritter Aspekt, denke ich mir, ist auch der, dass unsere Innovationskraft in Europa einfach gerade, was neue Technologien, KI anbelangt, verglichen mit USA und China einfach schwächer ist.
Genau, das ist so. Die Frage ist, warum ist das so? Ich komme dann immer wieder relativ rasch auch da zur Demografie. Hm. Ja, die USA ist im Durchschnitt fast ein Jahrzehnt jünger. Israel, das ein sehr kleines Land ist mit einem kleinen Binnenmarkt, aber einer sehr hohen Innovationskraft, da ist das Medianalter um 15, 16 Jahre jünger als in Europa. Und das hat Auswirkungen auf das Innovationsgeschehen. China ist auch noch jünger als wir, altert aber schneller. Mhm. Ja, das könnte sich dann an der Stelle drehen, das ist die Demografie. Und das Zweite ist natürlich, dass wir ein regulatorisches Umfeld in Europa haben, Institutionen in Europa haben, die wahnsinnig risikoavers sind. Ja, nur kein Risiko. Und das ist nicht etwas, das Innovationen befördert. Das ist in anderen Ländern der Welt ganz anders. Mhm. Und aus diesem Mix resultiert
entsteht diese
das Thema.
Niedrige Wachstumsrate. Es passt ein Begriff dazu, den ich jetzt gleich am Anfang gerne ansprechen möchte, weil Sie ihn auch bei uns in einem Gastkommentar darüber geschrieben haben. Ich finde, es passt nämlich deswegen, weil es auch, finde ich, so ein Retro-Begriff ist. Die kalte Progression. Ein Thema, das, glaube ich, nicht nur für Ökonomen ein rotes Tuch ist. Nach Jahrzehnten hat die türkis-grüne Regierung 2023 die kalte Progression abgeschafft und Anfang dieses Jahres ist sie plötzlich wieder zumindest als Vorschlag am Tisch gelandet. Sie ärgert das, wenn ich sie richtig interpretiere, auch in dem Gastkommentar, den Sie für uns in der Presse geschrieben haben. Wieso?
Schauen Sie, wenn man die kalte Progression laufen lässt, bedeutet das, dass ohne eine politische Debatte, ohne einen Beschluss im Parlament, der Durchschnittssteuersatz auf das Einkommen steigt. Immer dann, wenn wir Inflation haben. Ja, das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, so wie ich das gerade beschreibe, aber das macht den Finanzminister zum besten Freund der Inflation. Und das ist keine sehr gesunde Koalition. Es gibt auch, wenn man so in der Literatur schaut, kein Argument für ein Steuersystem, bei dem der Durchschnittssteuersatz, der zu bezahlen ist, abhängig ist von der Inflationsrate. Daher ist es grundsätzlich gut, die kalte Progression auszugleichen, sodass diese Durchschnittsbelastung nicht immer mit der Inflation weiter wächst. Die Frage, die man stellen muss, ist, ob die Art und Weise, wie wir das in Österreich tun, ob das auch tatsächlich Budgetneutralität herstellt. Ja, darüber sollten wir diskutieren, aber das heißt nicht, dass man vom Prinzip her wieder zurückgeht zu einem System der schleichenden Steuererhöhung. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass man über Einkommensteuer Erhöhungen diskutiert, wieso denn nicht? Ja, also ich wünsche mir das nicht, dass sie am Ende erhöht werden, aber das gehört potenziell zu einer demokratischen Debatte dazu, dass man fragt, passt das Einkommensteuersystem, muss man nicht vielleicht dort und da nachschärfen, aber dann bitte brauchen wir dazu eine offene Diskussion und Beschlüsse im Parlament und nicht sozusagen dieses schleichende nach oben fahren des Durchschnittssteuersatzes. Und jetzt davon abzuweichen, ist ein Rückschritt, würde ich meinen. Also die Abschaffung der kalten Progression war einer der wenigen sozusagen Meilensteine, die die letzte Bundesregierung gesetzt hat. statt den Weinstein abzuräumen jetzt so langsam, wäre es besser, einmal zu evaluieren. Mhm. Vielleicht muss man nachbessern. Vielleicht hat man sozusagen in dem System der Kompensation der kalten Progression mehr ausgeschüttet, als notwendig war. Vielleicht überschießt das, dann lass uns das korrigieren. Aber vom Grundgedanken her war das genau richtig.
Aber genau, das ist ja der Punkt, Sie haben es schon erwähnt, es geht um die Frage, dass die Gegenfinanzierung eigentlich nicht eingepreist hat oder dass man sich über die nicht Gedanken gemacht hat. Was macht man, wenn man diese schleichende Steuerung abschafft? Das war ja immer wieder auch ein Kritikpunkt, vor allem auch von Ihrem Kollegen Bartelt, der das immer gerne gesagt hat. Und Sie sagen jetzt selber, man kann darüber reden, wo man nachbessern kann und das anders auffangen könnte. Wie ginge denn das? Was wäre das so eine Alternative?
Zunächst einmal noch zur Gegenfinanzierung. Ja. Man muss schon unterscheiden, zwischen einer schleichenden Steuererhöhung und einer Steuersenkung. Eine Steuersenkung, wenn ich die machen will, muss ich sie gegenfinanzieren, ganz klar. Aber wenn der Staat sagt, ich will nicht schleichend den durchschnittlichen Steuersatz schleichend erhöhen, dann muss man da nicht über eine Gegenfinanzierung reden. Das heißt einfach, dass man fragen muss oder sagen muss, wenn ich die kalte Progression nicht mehr habe, dann kann ich nicht laufend die Ausgaben des Staates stärker erhöhen als die Inflation. Ja,
Aber das ist halt passiert.
Das ist passiert, aber...
Aus vielen Gründen.
Wenn man sagt, ich habe das BIP, das wächst nominell vielleicht mit 2%, aber die Staatsausgaben sollen mit 4% wachsen. Wenn ich das will, dann muss ich mich fragen, wie kann ich das finanzieren? Hm. In dem Sinn brauche ich für die höheren Staatsausgaben eine Idee der Gegenfinanzierung, aber ich brauche keine Gegenfinanzierung dafür, dass ich sage, ich verzichte jetzt auf die schleichende, laufende Erhöhung der Durchschnittssteuersätze. Mhm. Ja?
Aber ich habe es lustig gefunden, ich habe jetzt wieder recherchiert und noch ein bisschen nachgelesen, damals, als dann bekannt wurde, dass die Bundesregierung, die Türkis-Grüne, das abschafft, da hat das die Bundesregierung dann auch geclaimed in ihren Unterlagen auf der Regierungsseite und hat dann gesagt, diese Abschaffung sei ein Ciao ohne Au. Ist das richtig? Also das ist so wirklich ohne irgendein Au?
Naja, ein Au möglicherweise beim Finanzminister, weil ein Budget sich besser sanieren lässt, wenn man schleichend, ohne dass es Diskussionen braucht und Parlamentsbeschlüsse damit rechnen kann, dass der Durchschnittssteuersatz, also die durchschnittliche Belastung des Faktors Arbeit zum Beispiel, laufend steigt, nur mit der Inflation. Mhm. Nicht? Aber ich halte es für demokratisch höchst problematisch, wenn eine schleichende Steuererhöhung stattfindet, laufend, in Komplizenschaft mit der Inflation, ohne dass darüber diskutiert wird. Und in dem Sinne ist es gut, wenn der Finanzminister an der Stelle vielleicht Aua sagt. Ja, er kann, wenn er mehr Geld braucht, kann er das einfordern, aber dazu braucht es dann einen parlamentarischen Beschluss und eine Debatte. Mhm. Und okay, wenn man das vermeiden will, das ging früher, das ist nach der Abschaffung der kalten Progression jetzt nicht mehr ganz so leicht, aber so ist es gut.
Ich habe ohnehin den Eindruck, dass das Thema eine Lücke gefüllt hat, die sich in manchen Jahren zwischen 1. Jänner und 6. Jänner auftut. Im vorigen Jahr hatten wir das nicht, weil da ist die Regierungsverhandlung die erste gecrashed. Weil dieses Thema hat also der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorski auch in der Presse aufgebracht. Wurde dann aber jetzt ohnehin irgendwie auch wieder ein bisschen ins Hintertreffen gerückt, kommt mir vor, durch viele andere Dinge, unter anderem durch die Beschlüsse, die die Regierung die vergangene Woche bekannt gegeben hat. Ein Thema ist da eines, das ich auch gerne mit Ihnen besprechen möchte, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Sie waren ja einer der Ersten, die, glaube ich, im vergangenen Sommer gesagt haben, das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt frage ich mich, war Ihr Vorschlag oder Ihre Idee gleichlautend mit dem, was jetzt vorliegt? Oder wie finden Sie jetzt den Entwurf, den es jetzt gibt, wie man damit vorgehen will?
Also das war nicht gleichlautend, ja. Meine Idee wäre gewesen, dass man innerhalb des Mehrwertsteuersystems eine Gegenfinanzierung findet, indem man den Normalsteuersatz so anhebt, dass man bei den Ermäßigten von 10 auf 5 oder 4,9% gehen kann. Das wäre die Idee gewesen, um im System selber die Gegenfinanzierung zu finden. Da geht es nicht so sehr um die Inflationsbekämpfung eigentlich, sondern es geht darum, dass die spürbare Teuerung abgemildert wird, dass die Menschen sehen, es passiert tatsächlich etwas, dass der Abstand zwischen den Niveaus der Lebensmittelpreise in Österreich zu Deutschland zum Beispiel, dass der etwas gemildert wird. Denn wir haben mit 10% Mehrwertsteuer im EU-Vergleich einen Spitzenplatz. In Deutschland ist 7%, in Frankreich 5,5%, in Italien, Spanien 4%. Ja.
Und viele Menschen verstehen diesen Österreich-Aufschlag nicht und wissen eigentlich nicht, warum das sein muss.
Und ein Teil davon ist die Mehrwertsteuer. Ja, ja. Das ist nicht der ganze Aufschlag, das ist leider viel höher, als was man nur durch die Mehrwertsteuer erklären kann. Na, das ist ungefähr 14% sind Lebensmittel in österreichischen Grenzregionen teurer als in deutschen Grenzregionen, wo ich also direkt identischen Güter vergleichen kann, mit identischen sozusagen Lebensbedingungen, auch Pro-Kopf-Einkommen und so weiter. Aber so ein knappes Viertel dieses Preisunterschieds allein ist die Mehrwertsteuer. Und jetzt, weil wir ja nicht auf 7 gehen bei den Lebensmitteln, die ausgesucht wurden, sondern auf 4,9, sollte dieser Abstand zu Deutschland doch deutlich kleiner werden. Und dieses Ziel wird sozusagen bei den Gütern, die jetzt betroffen sind, wahrscheinlich erreicht, kann man hoffen, indem man muss sicherstellen, dass die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Ja. Aber mein Vorschlag wäre gewesen, dass man das bei allen Ermäßigten tut. Ja. Das hätte sehr viel Volumen natürlich involviert, nicht nur 400 Millionen. Man hätte also die Gegenfinanzierung auch deutlich größer machen müssen innerhalb des Mehrwertsteuersystems. Jetzt ist es kleiner. Ja, 400 Millionen, das ist ein Bruchteil von dem, was mir im Sommer vorgeschwebt hat. Und damit erreicht man natürlich auch, wenn man sozusagen auf einen psychologischen Effekt hofft, sehr viel weniger. Ja, weil das sind halt jetzt ja, ein paar Gemüse, ein paar Obstsorten, Brot, Gebäck, Nudeln, Eier, Milch und so. Wichtig, aber eben doch deutlich weniger. Aber im Kern würde ich sagen, ist es schon das, wo ich mir denke, dass das jetzt ein Signal ist, dass die Politik handlungsfähig ist, dass man die Klagen über die hohen Lebensmittelpreise ernst nimmt, dass man das nicht nur als sozialpolitisches System sieht und sagt, ja, da gibt es ein paar Essensmackerl oder so, ja, ein bisschen Sozialhilfe, für die es wirklich brauchen, sondern das ist ein Problem, das bis in die Mitte der Gesellschaft als sehr problematisch wahrgenommen wird.
Ja, aber das sind genau zwei Punkte, die ja jetzt häufig als Kritik kommen. Punkt eins, wenn Sie Mitte der Gesellschaft sagen, ist, dass man das Gefühl hat, das ist wieder Gießkanne, und dann wurde auch schon angemerkt von manchen Kritikern, dass eben auch gerade wieder höhere Einkommen auch davon profitieren, weil die ja auch die Butter kaufen und auch die Milch und vielleicht sogar die teurere und dann trotzdem hier bevorzugt werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich meine, das ist schon richtig, dass in Absolutwerten jemand, der sehr viel Lebensmittel einkauft und sehr teure Lebensmittel einkauft, mehr Ersparnis hat als jemand, der wenig Budget hat.
Und es ist ihm aber wahrscheinlich egal.
Und es ist der Person vermutlich nicht besonders wichtig, das stimmt schon. Aber auch wenn es sozusagen darum geht, ein Signal zu setzen, der Handlungsfähigkeit, wenn es darum geht, die gespürte Inflation abzusenken, dann ist das ja nicht nur etwas, das sich an die einkommensschwächsten Haushalte richtet. Ja, wenn man das Ziel hat, im Land wieder mehr Optimismus zu sehen, dann geht es nicht nur um die 10% Ehren. Ja, deswegen ist das, ich würde sagen, das ist ja gerade eben nicht nur eine sozialpolitische Maßnahme, sondern sie soll eben auch in der Mitte der Gesellschaft ein Zeichen setzen. Dass es da, wenn man nur Sozialpolitik im Kopf hätte, Maßnahmen gäbe, die zielgerichteter wären, das ist klar. Mit den zielgerichteten Maßnahmen hat man aber auch Nachteile, denn die werden oft von der dann ins Visier genommenen Zielgruppe als problematisch wahrgenommen. Mhm. Hat den Menschen zu sagen, du bist arm, darum kriegst du einen Bezugsschein, um deine Milch billiger zu kaufen. Das mag zwar zielgerichtet sein und budgetsparend, aber es ist für die betroffenen Menschen jedes Mal wieder sozusagen schwarz auf weiß der Nachweis, ich habe Einkommensprobleme, ich gehöre zu den Einkommensschwachen. Das sind keine schönen, das wird von den Menschen nicht geliebt.
Okay, aber die zweite Kritik kam vor allem zum Punkt, den Sie schon erwähnt haben, Volumen.
Ja.
Wir haben also jetzt 400 Millionen auf der einen Seite, die das alles kosten wird, geschätzt und umgekehrt ungefähre Schätzungen, dass es in einem Haushalt Pi mal Daumen 100 Euro im Jahr Ersparnis bringt. Da frage ich mich schon, kann 100 Euro weniger zum Beispiel die gerade von Ihnen erwähnte Kaufkraftankurbelung überhaupt effektiv in Gang setzen?
Also wenn man das sagt, es wird sozusagen dadurch die reale Kaufkraft der Menschen massiv erhöht, natürlich nicht. Die 100 Euro pro Haushalt, das ist eine sehr überschaubare Summe. Aber es geht um die erlebte Inflation. Es geht um die in Österreich wie anderswo hohe Diskrepanz zwischen der offiziell ausgewiesenen Inflationsrate. Ja, die ist in Österreich auch noch hoch, aber die gespürte ist noch viel höher. Und diese Diskrepanz führt zu ökonomischen Fehlentscheidungen. Na, wenn die Menschen glauben, die Inflation ist nicht 4 oder 2,5, sondern das Zweifache, das Dreifache, weil das aus dem Erleben im täglichen Einkaufen so resultiert, dann resultieren daraus ökonomisch, sagen wir unter Anführungszeichen, Fehlentscheidungen, ja, weil die Wahrnehmung nicht mit der Realität zusammengeht. Und durch diese Maßnahme hoffe ich schon, dass man sozusagen die gespürte Inflation senken kann. Das ist und stärker sozusagen in Line bekommt mit der tatsächlichen Inflation im Warenkorb.
Dann frage ich mich, ab wann man, also wenn das jetzt, glaube ich, eingeführt wird ab dem Sommer, ab Juni, Juli, ab wann würde man denn dann einen Effekt spüren? Also, oder vor allem, was würde man dem messen, jetzt von der Forschung betrachtet?
Naja, also was interessant wäre, ist zu sehen, ob tatsächlich die gespürte Inflation, also die, man fragt die Menschen in Umfragen, was glauben sie, wie die Inflationsrate aussieht? Ja, und sehr viele Menschen sagen, sie ist viel höher als die amtlich ausgewiesene. Und da würde ich schon ab Juli, wenn dann die Maßnahme greift, mir hoffen, dass diese beiden Maße, die gefühlte und die tatsächliche Inflationsrate, im Durchschnitt jedenfalls, dass sich die annähern. Mhm. Ja? Und diese Diskrepanz ist ungesund. Wenn die kleiner wird, ist das gut. Jetzt zu meinen, dass das einen Konsumboom auslöst, nein. Ne? Also das sind die 400 Millionen schlicht und ergreifend zu wenig. Darum war das, was ich mir im Sommer vorgestellt habe, auch etwas, das sehr viel mehr Volumen mobilisiert hätte. Immer natürlich gegenfinanziert. Ja? Und auch das kann man natürlich kritisieren. Das ist ja keine Steuersenkung, sondern es ist eine Verschiebung der Steuerstruktur. Statt Lebensmittel zu belasten, belastet man jetzt die Temu und den Shein-Einkäufe. Ja? Das sind auch Kosten, die zu Teilen jedenfalls wahrscheinlich bei den Einkäuferinnen und Einkäufern in Österreich landen werden. Also ist ja nicht so, dass das...
Ja, aber sie haben auch gleich einen erzieherischen Effekt, dass man sozusagen, oder einen Lenkungseffekt, dass man sagt, dann kauft dort halt einfach
das nicht. Das ist zu hoffen, genau, aber es ist eben eine Struktur, eine Änderung der Steuerstruktur und nicht eine Steuersenkung, ja, weil dafür haben wir letztlich kein Geld und daher eben auch die Forderung, es muss gegenfinanziert werden.
Sie haben zum Jahresbeginn in einem Interview im Journal zu Gast auch gesagt, wir sollten den zaghaften Aufschwung, also Stichwort Licht am Ende des Tunnels, den wir jetzt haben, nicht verplempern. Jetzt muss konsolidiert werden. Darunter verstehe ich jetzt einmal die ewigen Worte wie Strukturreform in bestimmten Bereichen, in Bereichen, die wir immer wieder erwähnen. Aber wenn ich Sie jetzt frage, was würden Sie jetzt mit all dem Wissen, auch was derzeit ohnehin versucht wird in der Regierung, was wäre jetzt das nächste große Ding, das anzugehen ist, um diesen Aufschwung, diesen zaghaften nicht zu verplempern?
Naja, also ich glaube, die Dinge liegen eh in aller Klarheit im Prinzip auf dem Tisch, die großen Baustellen. Nicht? Also da haben wir das zum einen das Gesundheitssystem, das jedes Jahr teurer wird, aber wo man nicht den Eindruck hat, dass die Kostensteigerung mit einer Qualitätssteigerung einhergeht, sondern im Gegenteil. Teurer und irgendwie wahrgenommen, weniger gut. Das ist schlecht. Die zweite große Baustelle haben wir im Bereich des Föderalismus. Das hängt natürlich mit dem Gesundheitssystem sofort zusammen. Finanzausgleich, Anreize für die Gemeinden. Auch verbunden damit das Thema Bildung. Auch wieder einen starken Föderalismus-Aspekt. Auch da, wir geben sehr viel Geld aus für die Bildung.
Und haben nicht den Eindruck, sie wird besser.
Ja, dann schaut man sich die PISA-Resultate an. Da sind wir erst nicht ganz schlecht. In manchen Feldern sogar ganz gut. Interessant war es bei der Mathematik zum Beispiel. Aber so, dass man sagen würde, dass wir viel Geld einsetzen und viel dafür bekommen, nicht. Oder auch das ganze Thema Forschungsförderung. Da ist Österreich im Europa- und OECD-Durchschnitt sehr gut. Wir mobilisieren einen hohen Anteil des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung. Aber wenn man dann schaut, was ist mit dem Innovationsgeschehen, was ist mit den Patenten, da sind wir bestenfalls Mittelfeld. Und in all diesen Bereichen müssen wir fragen, wie können wir die Effizienz der Systeme verbessern? Und das ist im Vergleich zur Mehrwertsteuersenkung wahnsinnig schwierig. Ja, Mehrwertsteuer lässt sich mit sozusagen, da publiziert die Bundesregierung eine Liste, ja, diese und jene Güter statt 10, 4,9, easy. Ja. Wie man aber wirklich den Föderalismus zukunftsfest macht, das ist keine kleine Aufgabe. Aber jetzt muss, denke ich, im ersten Halbjahr 2026 klar werden, dass man sich diesen Aufgaben wirklich ernsthaft widmet, dass man einen Plan hat, wohin das geht, dass die konstruktiven Kräfte im Land auch da sozusagen dahinter stehen. Damit meine ich, dass Länder, Gemeinden, Bund ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Vision, die darin besteht, Effizienzgewinne zu lukrieren und diese Effizienzgewinne dann auch untereinander zu verteilen, dass das nicht nur ein Geschäft wird für die Gemeinden oder für den Bund oder für die Länder, sondern dass das ein gemeinschaftliches Win-Win wird, damit wir am Ende mit effizienteren Systemen die Steuerbelastung im Land kleiner machen können. Das muss sozusagen am Ende muss sich das für die Menschen auszahlen, dass sie entweder dieselbe Effizienz des Systems mit weniger sozusagen Abgabendruck bekommen oder mit dem hohen Abgabendruck, den wir haben, dann auch wirklich, wenn wir schon bei den Steuern zu den Weltmeistern gehören, was die Höhe angeht, dass wir auch bei der Qualität von Bildung, Gesundheitssystem, dass wir dort dann eben auch weltmeisterliche Ergebnisse finden.
Wird spannend, was das nächste große Projekt sein wird, auf das sich die Regierung stürzt. Das letzte, das wir jetzt auch noch besprechen wollen, war die Industriestrategie. Ja. Das war ja jetzt auch seit Wochen angekündigt, dass man sich hier was überlegen will. Jetzt liegt das seit wenigen Tagen vor. Die Bundesregierung hat offenbar momentan eine Vorliebe für eine hohe Anzahl an Maßnahmen. Das war schon beim Entbürokratisierungspaket von Sepp Schellhorn so. Da waren es, glaube ich, 114 Maßnahmen. Jetzt sind es auch irgendwas über 100, ja. 107 in 7 verschiedenen Handlungsfeldern. Ganz kurz zusammengefasst zur Erinnerung an alle Hörerinnen und Hörer. Es geht vor allem um Investitionen in neu definierte Schlüsseltechnologien in der Höhe von 2,6 Milliarden. Dann geht es aber auch um Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, neue Ausbildungsberufe und so weiter. Was ist Ihr Befund zu dem Entwurf dieser Industriestrategie, auf die sich die Regierung geeinigt hat?
Nun, es hat gedauert. Manchmal ist es aber gut, dass es ein bisschen dauert, weil wichtig ist, dass eine solche Strategie eine Glaubwürdigkeit hat. Dass wirklich die Regierung in ihren drei Parteien, die Sozialpartner in ihrer Gesamtheit dahinterstehen. Ich glaube, das ist gelungen und das ist schon viel wert. Erst kann man sozusagen durch die 100 Seiten, die das Dokument hat, durchgehen und auf jeder Seite findet man einen Schönheitsfehler. Ja? Aber das ist nun mal das Wesen eines solchen Kompromisspapiers. Wichtig ist, dass man jetzt nicht bei den Ankündigungen bleibt, sondern dass auch Konkretes passiert. Dass das Thema Strompreis zum Beispiel tatsächlich angegangen wird. Jetzt haben wir ja eine Absenkung der Elektrizabgabe, aber die ist auf ein Jahr beschränkt. Wir haben Subventionen an die Industrie oder subventionsartige Entlastungen an die Industrie durch die Idee eines Industriestrompreises. Das ist jetzt auch in Ordnung, finde ich, aber das kann es langfristig nicht sein. Das kommt erst später, ja. Genau. Aber was wir brauchen, ist jetzt eine Vision, dass es nicht nur über die Subventionsschiene gelingt, die Industrie, was die Energiepreise angeht, im Land zu halten, sondern da brauchen wir was Dauerhaftes. Und jetzt muss sozusagen aus dieser Industriestrategie müssen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden. Das wird jetzt wichtig sein, dass die Politik einen Pfad zeigt, der sozusagen glaubwürdig ist, ja, in vielen Bereichen. Bei Strompreisen ist das wichtig. Ich freue mich zum Beispiel, dass in der Industriestrategie die Lohnnebenkosten auftauchen. Das weiß ich, das ist strittig in dieser Koalition. Aber es steht drin. Es stand auch schon im Koalitionsvertrag drin. Aber damit das irgendeine Wirkung entfalten kann,
muss man sich jetzt auch wirklich hinsetzen und das tun.
Ja. Exakt. Und man braucht, und selbst wenn es so ist, dass wir kein Geld haben, das ist so, ja, muss man doch einen glaubwürdigen Plan entwickeln, wie man in kleinen Schritten vielleicht, aber doch nach dem Prinzip, der stete Tropfen höhlt den Stein, dass man jedes Jahr ein bisschen was macht, sodass man in 5 Jahren dann vielleicht doch den Familienlastenausgleichsfonds aus der Lohnsumme herausnehmen kann oder nicht über die Lohnsumme finanziert, sondern über das allgemeine Budget. Weil das alles gegenfinanziert werden muss, ist das schwierig, aber jetzt müsste man in diese Maßnahmen einsteigen.
Aber heißt das, dass Ihnen grundsätzlich Gesamtpapier noch nicht, also nichts fehlt, außer dass es jetzt konkreter werden muss, oder gibt es etwas, was Ihnen wirklich fehlt?
Also was mir fehlt, ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit. Das war in den letzten Jahren, sag ich mal, vielleicht sehr sogar ein Stück weit zu sehr gehypt. Ja, da war der Eindruck, es geht um gar nichts anderes mehr als nur um dieses. Jetzt hat man den Eindruck, es ist genau das Gegenteil. Das ist auch eine Übertreibung in die falsche Richtung. Aber dass das ein Strategiepapier ist und dass man aus der Strategie dann taktisches und operatives ableiten muss, das liegt in der Natur der Sache, nicht? Das ist kein Kritikpunkt. Nur die Feststellung, dass so ein Strategiepapier ein Startschuss ist, wie in einem Unternehmen auch. Jedes Unternehmen, auch ein Forschungsinstitut, alle paar Jahre macht man einen Strategieprozess und da gibt es ein Strategiepapier. Und dann beginnt die Knochenarbeit, nämlich das Strategiepapier abzuarbeiten. Das ist schwierig.
Wir reden ja in bewegten Zeiten, oder wir sind in bewegten Zeiten. Das heißt, wenn man heute so wie Sie eingeladen ist bei einem Podcast und, sagen wir mal, eine Stunde redet, ja, weiß man nicht, was alles in der Zwischenzeit, während unsere Handys auf Flugmodus sind, passiert, ja, ist. Ich glaube, gerade jetzt zur Stunde spricht Donald Trump in Davos, ja, beim, genau, Weltwirtschaftsforum. Was heute auf jeden Fall auch schon reingeflattert ist, ist die Nachricht, dass das EU-Parlament die Mercosur-Entscheidung aufgeschoben oder sogar ausgebremst hat und jetzt den EuGH zuerst einmal beauftragen will, ob das alles rechtmäßig ist mit diesem Freihandelsabkommen. Sie zählen ja zu einem der Befürworter dieses Abkommens. Vielleicht können Sie das auch noch mal kurz zusammenfassen, wieso Sie der Meinung sind, dass es jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt ist, das abzuschließen.
Ah, da gibt es viele Argumente. Zunächst einmal ist es so, dass für unsere exportorientierte Industrie sicherer Marktzugang in Drittstaaten sehr, sehr wichtig ist. Und das Mercosur-Abkommen ist ein Schritt, diese Sicherheit herzustellen oder zu verbessern. auch beschaffungsseitig. Irgendwo müssen die Rohstoffe herkommen. Auch für unsere Landwirtschaft. Was täte unsere Landwirtschaft ohne Sojabohnen aus Amerika, ja, Nord- und Südamerika? Die Versorgungssicherheit hängt ein Stück davon ab. Das Timing ist eigentlich fast ein zwingendes, jetzt in die Gänge zu kommen. Die geopolitische Lage ist nicht sehr europafreundlich. Wir verlieren alte Verbündete. Mit China wird es immer schwieriger. Wir können es uns nicht wirklich gut leisten, die Südamerikaner, mit denen wir ein Vierteljahrhundert verhandelt haben und wo wir jedes Jahr oder nach jedem Schritt in den Verhandlungen unsere Forderungen nach oben getrieben haben, ihnen jetzt sagen, es ist immer noch nicht genug. Ihr müsst noch viel mehr tun für den Schutz des Regenwaldes oder für eure Standards. Irgendwann ist gut und das Abkommen ist sozusagen erst später in Kraft zu setzen, kostet uns echtes Geld. Das kostet echte Arbeitsplätze. Deswegen aus geopolitischen Gründen
noch mehr denn je.
Mehr als je zuvor. Auch als Zeichen, die Europäische Union ist nicht tot. Nicht? Also was jetzt im EU-Parlament passiert ist, ich bin ein Stück weit entsetzt, weil wir der ganzen Welt vorführen, wir kriegen es nicht gebacken. Ja? Nach einem Vierteljahrhundert immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, was wir wollen. Das ist genau das Bild, das wir nicht abgeben sollen. Daher schade. Ja,
also und das, obwohl viele Politiker, EU-Politiker und Experten seit Monaten sagen, wir müssen uns jetzt endlich bewusst machen, dass wir in einer Einigkeit sprechen, dass wir stärker auftreten, selbstbewusster auftreten.
Es und ist so ein Trauerspiel in Wahrheit. Also an der Stelle bin ich wirklich nicht happy. Ich denke, wir geben genau die falschen Signale, wenn wir tun, was da jetzt passiert. Noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen, ne? Weil mal sehen, was Gerichtshof entscheidet.
Aber dauern wird es, das ist klar.
Aber es dauert so eine Entscheidung. Und jedes Monat, das wir verbringen, ohne dass dieses Abkommen in Kraft tritt, ist ein Nachteil. Ein ökonomischer Nachteil, aber vielleicht schwerwiegender heute noch ein geopolitischer Nachteil. Das Abkommen muss ja auch in Südamerika ratifiziert werden. Und je länger wir dort das Signal senden, eigentlich wollen wir das gar nicht, ja, umso schwieriger machen wir es ja auch den ratifikationsinteressierten Parteien dort. Ja, also die Begeisterung für das Abkommen in Südamerika wächst nicht gerade, wenn wir schon wieder ein Signal senden. Erstens haben wir es nicht eilig, zweitens brauchen wir es nicht wirklich und drittens müsst ihr noch viel mehr tun, damit wir endlich uns herablassen, das zu unterschreiben. Also Augenhöhe ist das nicht. Die EU verhält sich immer noch, als wäre sie eine Supermacht. Das könnte sie ihre Bedingungen diktieren. Wir sind eine Mittelmacht, würde ich sagen, mittlerweile. Das wäre höchst an der Zeit, dass das auch im EU-Parlament begriffen wird. Also wir überheben uns mit solchen Aktivitäten.
Das letzte Thema, das ich noch ansprechen möchte, weil es auch so frisch ist, ist natürlich das Wiederaufflammen des Handelsstreits zwischen der USA und Europa. Zuerst will ich aber wissen, Donald Trump, ich meine, das war gerade in diesem Jahr, jetzt haben wir ja auch gerade erst vor wenigen Tagen das erste Jubiläum seiner zweiten Amtszeit gehabt und man hat das Gefühl, seit dem 1. Jänner ist Donald Trump jeden Tag mit anderen Dingen in den Schlagzeilen. Wie begegnen Sie denn persönlich diesen vielen Meldungen, seinen Reden und Briefen und Auftritten und Nachrichten?
Mir geht es nicht gut dabei, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich meine, die USA sind nach wie vor die Supermacht der Welt. Da sitzt jemand sozusagen an dem zentralsten Machthebel, der ein Persönlichkeitsprofil immer wieder vorzeigt, das mir Angst macht. Also wenn er sagt, jetzt braucht er sich nicht mehr um Frieden kümmern, weil er ja den Friedensnobelpreis nicht gekriegt hat. Das sind schon so sozusagen Ausschnitte, die sehr schwer zu ertragen sind, finde ich. Ne? Mhm. Deswegen, wenn ich morgens ins Telefon schaue und sage, was ist denn passiert, dann mache ich das mit einem mulmigen Gefühl, was ist denn jetzt schon wieder?
Aber man kann halt auch nicht wegschauen. Also ich finde, das Problem ist halt, dass man auch nicht konsumieren kann, die Nachricht darüber, und weil er eben die Position hat, die er hat.
Ja, absolut. Ne? Insofern, da kann man sich nicht wegdrücken. Aber dass das jetzt irgendwie besonders angenehm ist, ich meine, dass wir über Grönland ernsthaft jetzt einen neuen Zollstreit führen müssen, dass die Europäische Union das mühselig im Juli ausverhandelte Abkommen jetzt zur Disposition stellt wegen Grönland, dass die NATO deswegen zerbrechen könnte. Allein der Gedanke an solche Dinge ist so abartig.
Aber wie sollte die EU reagieren, Ihrer Meinung nach? Jetzt ist eben, die EU sagt vor allem allen voran Macron, wir müssen jetzt die Handelsbazooka auspacken. Ja. Ist das die richtige Strategie? Ich meine, das ist ja wirklich eine schwierige Frage. Wie geht man mit Trump um?
Ja.
Sie haben es jetzt gerade selbst gesagt, absurd, dass wir sozusagen die mühsam ausverhandelten Verträge des Sommers, des Vergangenen, auf da wieder zur Disposition stellen.
Also was wäre jetzt ein guter Weg zu...
Ich glaube, dass der Macron im Kern schon recht hat, dass wir die Muskeln, die wir durchaus haben, in Europa zeigen müssen. Ja, wir haben weniger Muskeln als die Amerikaner, das ist leider auch so. Unser Binnenmarkt ist fragmentiert, wir haben ein sicherheitspolitisches Problem in der Ukraine, wir wachsen nicht in dem Ausmaß, wie die Amerikaner das tun, wir haben technologische Abhängigkeiten, aber so nur Opfer sind wir auch nicht. Ja. Und mit dem Anti-Zwangsinstrument, dem Anti-Coercion-Instrument, das ist die Bazooka, haben wir etwas, das uns zumindest theoretisch erlaubt, schneller und in verschiedensten Politikfeldern auf Drohgebärden, wie jetzt die Grönlandzölle, zu reagieren. Das heißt noch lange nicht, dass man am Ende das auch einsetzt. Das ist so wie mit einem Waffenarsenal. Es zu haben ist wichtig, es zu zeigen ist auch wichtig. Der Gegner muss sehen, da ist was vorhanden. Aber es einzusetzen ist noch eine ganz andere Geschichte. Wir müssen stärker in Europa in die Lage kommen, dass wir bei Verhandlungen nicht sozusagen als Bittsteller auftreten, sondern dass wir sagen können, okay, wir brauchen einen Deal. Wenn der nicht kommt, gibt es auch auf unserer Seite Gegenmaßnahmen.
Aber was ist denn Europas stärkste Karte in der Verhandlungsbasis mit Trump? Was kann die EU Trump bieten, dass der doch sagt, naja, okay, es wäre schon keine gute Idee, wenn wir jetzt diese Zölle einführen in der die Höhe EU, oder wenn wir überhaupt das Handeln einstellen oder sehr stark minimieren?
Es sind, würde ich sagen, mal zwei Dinge. Ja. Das erste ist, die Europäische Union ist nach wie vor für die USA der größte Absatzmarkt. Die Amerikaner verkaufen ungefähr gleich viel nach Kanada und nach Mexiko, aber ein Stück weit mehr in die EU. Und es sind nicht irgendwelche Billigprodukte, die die Amerikaner nach Europa liefern, sondern da ist viel amerikanische Wertschöpfung dahinter. Deswegen, da gibt es sehr wohl einen Hebel. Und wir haben ja in der ersten Amtszeit Trump gesehen, dass auch lächerliche Dinge oder die lächerlich klingen, wie Zölle auf Orangensaft oder Harley-Davidson oder Erdnussbutter, dass die was auslösen. Nicht? Deswegen sollten wir das nicht einfach wegwerfen und sagen, das machen wir nicht, sondern das gehört zu einer Drohkulisse dazu. Ohne, dass ich die Zölle jetzt mir wünschen würde. Aber man muss sie im Köcher haben, sozusagen. Und das Zweite, das hat sich in den letzten Tagen deutlich gezeigt, wenn ein hoher Manager der Deutschen Bank so en passant sagt, ihr wisst aber dass Europa in Summe mit großem Abstand der größte Eigentümer von US-Staatsanleihen ist. Ja? So dass, wenn wir da ein bisschen eine Frage stellen, ob wir die nach wie vor kaufen, gleich ordentlich was auslösen, da ist ist Mr. Bassett, der Finanzminister, schnell mit sehr eigenartigen Meldungen gekommen. Ja. Er sagt, das wäre eine ganz schlechte Idee, das machen wir jetzt einmal nicht. Ja. Also wir haben, glaube ich, im Finanzmarkt durchaus auch Hebeln, weil die enorme amerikanische Verschuldung zu hohen Teilen in Europa liegt. Mhm. Und wenn da ein bisschen Unsicherheit auftaucht, steigen in den USA die Zinsen.
Und auch da geht es darum, dass es einfach darüber gesprochen wird und dass die Erzählung
keiner
daraus
will, kommt. Also ich würde mir überhaupt nicht wünschen, dass wir dann sozusagen die Bazooka auch wirklich scharf machen und einen Schuss abgeben müssen. Aber die Bazooka gehört auf den Tisch gelegt, ja, damit dem Herrn Trump, der doch offensichtlich einer ist, der vor allem
diese Sprache spricht,
genau, dass der sieht, die sind zwar manchmal zerstritten und nein, sie haben nicht die Armee, die die Amerikaner haben und nein, wir haben nicht die Technologie, die die Amerikaner haben, aber so ganz wehrlos sind wir nicht und ich denke, ein bisschen Muskeln sollten wir zeigen. Dazu gehört aber auch, dass man Einigkeit hat. Ja, und dass nicht von vornherein klar ist, egal was Brüssel tut, Orban macht genau das, der ungarische Premierminister macht genau das Gegenteil. Da müssen wir Wege finden, die Einigkeit zu bewahren. Und was wir auch nicht tun dürfen, das ist leider im Sommer, da haben wir ja diesen Deal gemacht im Juli.
Wo Trump noch gesagt hat, das ist maybe the best deal of ever done und ich weiß nicht was, da war ja auch wieder sehr superlativ.
Genau, Turnberry, Schottland war das für Europa. Ein schlechter Deal in Summe, würde ich meinen, vielleicht der beste mögliche, aber gleichzeitig kein guter, wenn man sieht, was man da versprechen musste und was man gekriegt hat dafür, nämlich nichts eigentlich. Aber da war ein riesen strategischer Fehler, in dem vor allem aus Deutschland, aber nicht nur, von vornherein gesagt wurde, eigentlich wollen wir keine Gegenzölle. Eigentlich wollen wir eine digitale Umsatzsteuer, wollen wir nicht. Und wenn man diese Instrumente, die man hat, von vornherein ausschließt und sagt, wir wehren uns nicht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann in Verhandlungen überhaupt keine Argumente mehr hat. Ja. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen verhandlungstaktisch besser werden und da gehört eben dieses glaubwürdige Drohen dazu. Das ist alles nicht schön, aber so wie in der Militärgeschichte, die alten Römer, die wussten schon, dass man, um den Frieden zu bewahren, den Krieg vorbereiten muss. Das ist leider handelspolitisch ähnlich. Und die Gefahr ist, dass man am Ende den Krieg oder die Auseinandersetzung erst recht kriegt, wenn man sich nicht ein Stück weit aufrüstet und mit Instrumenten versorgt, die als Drohkulisse taugen.
Gabriel Felbermayr, danke fürs Kommen.
Sehr gern.
Das war Was wichtig ist am 22. Jänner. Den Gastkommentar von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr aus der Presse, den wir in unserem Gespräch erwähnt haben, und Texte mit mehr Hintergrund zu all den diskutierten Themen aus dieser Folge stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gleich den ganzen Podcast. Sie können diese Folge übrigens auch komplett anschauen, und zwar auf unserem YouTube-Kanal der Presse. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Clemens Patek. Machen Sie es gut und auf bald.